Eine besondere Ankündigung und eine besondere Freude ist auch, dass unsere Kinder jetzt einen musikalischen Beitrag leisten werden.
Ich darf euch recht herzlich begrüßen, auch von meiner Seite, zu einem gemeinsamen Bibelstudium über das Thema Gesundheit. Bevor ich das mache, möchte ich nicht versäumen, Grüße aus der Gemeinde Marienberg auszurichten, 60 Kilometer weg von hier. Sie feiern jetzt auch Gottesdienst. Das Thema soll ja heißen, Gesundheit, ein Körper, Geist und Seele? Oder was hat die Gesundheitsbotschaft mit unserer Erlösung zu tun? Bevor ich auf dieses Thema eingehe, möchte ich mit einem anderen Thema anfangen. Warum ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen? Unser Name heißt ja Gemeinschaft der siebenten Tags Adventisten. Und siebenter Tag ist klar, aber es heißt auch Adventisten. Und Adventisten bedeutet, wir glauben an die baldige Wiederkunft Jesu. Aber da wird sehr wenig darüber gepredigt in letzter Zeit, habe ich den Eindruck. Und ich persönlich, wenn ich das Bibelstudium, das ich hatte, wenn ich das zurückverfolge, dann muss ich sagen, es ist näher, als wir denken, diese Wiederkunft. Ich möchte euch kurz mit 5 Versen vertraut machen, wo ich nicht näher drauf eingehe, aber bisschen so an der Oberfläche kratze. In Lukas 21, Verse 9 bis 11. Lukas 21, 9 bis 11. Wir werden uns also diesem Thema nähern mit der Bibel und auch mit dem Geist der Weissagung. Und in Lukas 21, das ist ja so Parallelkapitel von Matthäus 24, da steht dann ab Vers 9: Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Dann sprach er zu ihnen, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Was wird hier beschrieben? Kriege, Kriegsgeschrei, Erdbeben, Seuchen, Krankheiten und so weiter. Wer sich da mal damit befasst, mit diesen Dingen, der wird sehen, dass seit 2011, das nicht, also man sagt immer, das ist schon immer so gewesen und immer hat es diese Dinge gegeben, aber seit 2011 geht es exponentiell nach oben. Also nicht mehr linear, sondern es steigt massivst an, diese Dinge, seit ungefähr 2011. Ein Kennzeichen, dass es kurz davor ist. Nächstes Kennzeichen, wie gesagt, ich gehe es mit euch sehr schnell durch. Offenbarung 13, 13. Da ist von einer Macht die Rede und hier heißt es, Offenbarung 13, 13, es tut große Zeichen, dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Wer das genauer studiert, dieses Feuer, es gibt in der Bibel zwei Auslegungen für Feuer. Eins ist das Gericht Gottes und eins ist der Heilige Geist, Apostelgeschichte 2. Und wenn man hier das studiert, dann sieht man, dass das ein falsches Feuer ist. Ein Heiliger Geist, der nachgemacht wird von einer dämonischen Macht oder vom Teufel selbst. Und das findet man immer massiver in der charismatischen Bewegung, die mit diesen falschen Heiligen Geistgaben arbeiten. Auch ein großes Zeichen. Und das führt dazu, wenn man mit diesen Dingen arbeitet, dann werden die Gemeinden so, sie haben das Denken so, ich mache das, was mir gefällt. Die Gemeinde Gottes macht eigentlich das, was Gott gefällt. Und so wird es immer mehr ein menschenfreundlicher, in Anführungsstrichen, Gottesdienst. Und das führt dann zu einer weiteren letzten Zeit Prophezeiung, die steht im 2. Timotheus 3. Da ist direkt von der letzten Zeit die Rede, gleich ab Vers 1. 2. Timotheus 3, ab Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Das heißt, wenn ich diese Menschen hier mir anschaue, da denkt man im ersten, so erster Gedanke, das sind Leute von der Welt. Aber wenn ich weiterlese, wir haben ja Vers 5 auch gelesen, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Das heißt, nach außen hin erscheinen sie gläubig, erscheinen sie wie Christen, aber sie erlauben nicht, dass diese Kraft Gottes in ihnen wirksam ist. Sie machen diese ganzen Dinge, die da oben stehen, was ja ziemlich schlimme Dinge sind, man kann sie nicht mehr unterscheiden von der Welt, könnte man auch so sagen. Also sie bringen immer mehr so menschliche Vorstellungen auch in den Gottesdienst ein. Dann das vorletzte Zeichen, das ich mit euch noch durchgehen möchte, Lukas 17, Vers 28 bis 30. Lukas 17, Vers 28 bis 30, ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Also die Wiederkunft. Kurz vor der Wiederkunft wird es genauso sein wie in den Tagen Lots oder auch in den Tagen vor der Sintflut. Jetzt kann man sich fragen, naja, essen und trinken und kaufen und verkaufen und pflanzen und bauen und so weiter, ist ja nichts Schlimmes. Aber das wird uns sagen, das war ihr einziger Lebensinhalt. Sie haben Gott vergessen, Materialisten sozusagen, die sehr auf falsches Essen und falsches Trinken geachtet haben. Materialismus, habe ich schon gesagt, und Sodom steht auch in der Bibel für falsche Sexualität, Homosexualität und solche Dinge. Bei Homosexualität darf man ja heute nichts mehr sagen, ohne dass man eine Strafe bekommt. Ich kann die Leute nur auf die Bibel hinweisen, das sind nicht meine Worte. Gott sagt, es ist ihm ein Gräuel, wenn Frau mit Frau oder Mann mit Mann zugange ist. Das heißt nicht, dass die Homosexuellen verdammt sind. Gott sagt, dass es, ich weiß nicht, wie es aussieht, es ist eine Sünde und Gott kann befreien von dieser Sünde. Aber Gott möchte es nicht haben. Er liebt die Sünde, aber hasst die Sünde. Und diese ganzen Dinge, die wir hier gesagt haben, falscher Sexualismus, Materialismus, falsches Essen und Trinken, gilt nicht nur für Ungläubige, sondern auch Gläubige lassen sich hier verführen. Hier wird in Vers 32 gesagt, gedenkt an Lots Frau. Lots Frau war auch gläubig. Und der Materialismus hat sie ziemlich gebunden. Sie hat wieder zurückgeschaut und hat letztendlich ihr Leben verloren dadurch. Und letztendlich das größte Zeichen, wo man sieht, dass wir kurz davor stehen, vor diesen allerletzten Ereignissen, steht in Offenbarung 13. Wir haben schon einen Vers daraus gelesen. Aber ich möchte es nochmal ab Vers 11 genauer lesen, fast bis zum Schluss, bis Vers 17. Offenbarung 13 ab Vers 11. Da heißt es, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch das Zeichen, das vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass alle, die Kleinen und die Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen und verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. In diesen Kapiteln ist die Rede falscher Protestantismus. Amerika ist dabei, das Papsttum ist dabei. Und hier wird auch beschrieben, dass die Wunde vom Papst, die er 1798 bekommen hat, immer mehr heilt. Und ganz geheilt ist sie dann, wenn diese Dinge da passieren, wenn dieses erste Tier, so wie es beschrieben ist, wenn das wieder Macht hat, Gesetze zu machen, um die, die nicht nach ihrem Willen leben, zu verfolgen und letztendlich auch zu töten. Ist es so, dass die Wunde immer mehr heilt, dass das Papsttum immer mehr an die Macht kommt? Also wahrscheinlich, wenn man so rausschaut, wenn ich die Leute so frage, sagen sie, naja, der Papst, was habt ihr mit eurem Papst? Der ist doch ganz freundlich, aber er arbeitet im Hintergrund. Und wenn seine Stunde kommt, dann wird er zuschlagen. Und interessanterweise, der jetzige Papst ist ja ein Jesuit. Und wisst ihr, dass Jesuiten keine Päpste sein dürfen im Normalfall? Sie dürfen keine Macht annehmen. Aber sie haben den zweiten Grundsatz auch noch, haben sie, dass der Zweck die Mittel heiligt. Und deswegen heiligt wohl jetzt der Zweck die Mittel und deswegen ist der Jesuit der Papst. Und gerade nächstes Jahr will sich ja zur 500-Jahr-Feier des Protestantismus will sich ja der Protestantismus entschuldigen, dass er diese Spaltung verursacht hat. Und sind viele, viele Dinge im Laufen, die versuchen, das wieder alles zu vereinigen. Also nächstes Jahr wird ein sehr besonderes Jahr werden. Und was hier auch noch beschrieben ist, in Vers 17, da heißt es, man kann nicht mehr kaufen und verkaufen. Das wird nach meiner Ansicht erst möglich sein, wenn kein Bargeld mehr da ist. Und man weiß es von den Bankern, sie sagen, bis spätestens 2018 wollen sie das Bargeld abschaffen. Und dann kann man über Konto und so weiter, kann man das alles sperren. Und wenn ich mir das so vor Augen halte, dann wird es das erste Mal in der Geschichte der Menschheit möglich sein, dass man Leute über das Bargeld kontrollieren kann oder über kein Bargeld mehr, ob sie kaufen oder verkaufen. Und ich glaube, da sind wir kurz davor. Die Bibel sagt uns, wenn Leute von den Prophezeiungen hören, was alles so kommen wird, so nach und nach, da gibt es drei Gruppen, wie sie sich verhalten. Es gibt eine Gruppe, das sind die ernsten Gläubigen, die sagen, okay, wir machen jetzt ernst, wir machen uns bereit und investieren in unsere Beziehung zu Jesus, zum Herrn. Dann gibt es die zweite Gruppe, Die steht in Matthäus 24. Das sind die untreuen Knechte, die sagen, mein Herr kommt noch lange nicht, und schlagen dann ihre Mitknechte, das wird beschrieben. Matthäus 24, ab Vers 48. Das heißt, sie sagen nicht, dass Jesus nicht kommt, aber sie sagen, das dauert noch, und dann steht auch, sie essen und trinken mit den Ungläubigen und so weiter. Und sie kämpfen sogar gegen ihre Mitknechte, die warnen, dass es kurz davor steht. Sie lästern sie, sie machen sich lustig, sie lehnen sie ab, sie kämpfen sogar gegen sie. Und im 2. Petrus 3 wird noch beschrieben, wie die Ungläubigen über diese Dinge denken, wenn man sie verbreitet. Sie werden verspottet, die werden die Leute verspotten und es nicht verstehen. Es ist auch irgendwie logisch. Und da wird besonders beschrieben, über was sie spotten. Sie spotten über die Wiederkunft, über die Schöpfung und über die Sintflut. Und diese Dinge, denke ich, erleben wir auch, wenn wir mit den Menschen reden. Das sind meiner Ansicht, die Zeichen, wo wir sehen können, dass es wirklich kurz davor ist. Und die Bibel sagt ja, wir schlafen alle, ausnahmslos. Und wahrscheinlich, ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, aber wahrscheinlich sind es Ereignisse, die so nach und nach kommen, die uns aufwachen lassen. Und wenn wir das jetzt alles wissen, was steht dann in Offenbarung 19, Vers 7? Da wird die Hochzeit beschrieben. Hochzeit ist ja immer ein Bild für die Wiederkunft. Da heißt es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm Jesus die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau steht für die Gemeinde, hat sich bereit gemacht. Also die Frau bereitet sich vor. Sie intensivieren, ich sage es nochmal, die Beziehung mit dem Herrn. Und die Frage, die man öfters auch in der Bibel findet, die Menschen Jesus gestellt haben, heißt, was muss ich tun, um errettet zu werden? Ich glaube, das ist auch immer wieder wichtig für uns, diese Frage zu beantworten. Und für die Errettung gibt es nur eine Möglichkeit. Und die liegt im Herrn Jesus. Im 1. Korinther 1, Vers 30 wird es beschrieben, warum uns Jesus geschenkt worden ist vom Vater, vom Himmel letztendlich. Ein sehr wichtiger Text, wie ich meine, 1. Korinther 1, 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, für vier Dinge, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, steht auch da, und zur Erlösung. Also die Gottesfurcht ist ja der Weisheit Anfang. Ich fürchte Gott, dann bekomme ich Weisheit von ihm, kann die ganzen Dinge, die in meinem Leben sind, besser einordnen. Dann steht hier zur Gerechtigkeit, also Jesu Gerechtigkeit darf ich annehmen, wenn ich an ihn glaube. Zur Heiligung, Gott möchte mich nicht so lassen, er möchte mich umwandeln zum Guten. Und letztendlich zur Erlösung, das bedeutet, ich werde erlöst, ich werde errettet werden. Also der Erlösungsplan ist eine Mischung, könnte man sagen, oder ein Zusammenwirken an der Erlösung, die Jesus für uns gemacht hat, und an der Wiederherstellung. Die Erlösung selbst ist erstmal Gottes Sache. Es ist ein Geschenk. Jesus hat dieses Leben hier für uns gelebt, hat keine Sünde getan. Und die Bibel sagt, wenn wir an ihn glauben, dann sieht uns der Vater auch so, als hätten wir keine Sünde getan. Aber das war Jesus Sache, er hat die Vorarbeit sozusagen gemacht und wir müssen Ja dazu sagen. Aber die Wiederherstellung ist genauso ein Punkt. Und da kann Gott ohne unsere Mitarbeit nicht diese Wiederherstellung vollbringen. Es werden nicht alle errettet, sagt die Bibel. Nur die, die bereit sind, diese Erziehung vom Herrn anzunehmen. Diese sündigen Dinge, die im Himmel keinen Platz haben, die müssen verlernt werden. Durch unseren Lehrer, die Bibel sagt, das ist der Heilige Geist. Wenn wir das nicht erlauben, dann wird das passieren, was im Galater 5 steht. Galater 5 kennt man ja, Frucht des Geistes, Vers 22, 23, aber ich möchte mal die drei Verse vorher lesen, ab Vers 19. Da ist nämlich das Gegenteil beschrieben. Galater 5, ab Vers 19. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also ihr seht schon, wenn ich in diesen Dingen beharre, die da beschrieben sind, und hier die Schlachterbibel, die drückt sehr harmlos aus in Vers 21, Trunkenheit, Gelage heißt es hier. Luther drückt es kräftiger aus, er sagt Saufen, Fressen. Also es hat schon ein großes Gewicht, diese Dinge vom Geist Gottes sich nehmen zu lassen. Alle anderen sogenannten Erlösungspläne, die so bei uns publik sind oder auch in der Welt, die führen nicht zum ewigen Leben, sondern zum ewigen Tod. Und da gilt es eben, vertraue ich dem Bibelwort oder vertraue ich Menschenwort? Und wir haben ja gerade die Gesundheitsbotschaft angesprochen. Da möchte ich einsteigen mit diesem Vers in Römer 12, auch ein sehr bekannter Vers, der uns einige Dinge sagt, warum wir auch den Körper gesund halten sollen. Römer 12, ab Vers 1. Der Paulus ermahnt, heißt es hier. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder und Schwestern natürlich auch, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Was heißt es hier? Wir sollen uns verwandeln lassen durch die Erneuerung unseres Sinnes, Erneuerung unserer Gedanken. Lasst euch einen klaren Kopf machen, dass wir richtig denken können. Und dann heißt es hier, damit wir prüfen können. Wenn ich das nicht erlaube, dann kann ich nicht richtig prüfen. Und dann wird, in Jesaja 5,20 steht, dann wird man Süßes sauer, Böses gut, Gutes böse nennen. Und da wird ein Wehe über diese Leute gesprochen. Wehe denen, die alles ins Gegenteil verkehren. Und hier heißt es, ich kann dadurch, wenn ich das zulasse, den Willen Gottes vollkommen verstehen. Ich lerne richtiges Anbeten, das ist mein richtiger Gottesdienst. Und ich kann dann natürlich auch, wenn ich das erlaube, das weitergeben. Ich kann ja nur das weitergeben, was ich vom Herrn bekommen habe. Ich bin also ein richtiger Zeuge. Der Johannes beschreibt dieses Gespräch von Jesus mit der Samariterin in Johannes 4, Vers 23, und da heißt es, Gott möchte Anbeter haben, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also im richtigen Denken, dass sie verstehen, was Gottes Wille ist, und in der Wahrheit, im Ausleben der Wahrheit. Und warum ist es notwendig, dass wir unsere Gedanken ändern lassen? Weil wir eine sündige Natur haben. Wir wurden gezeugt von zwei Menschen, wo jeder eine sündige Natur hatte. Und die ist weitergegeben worden. Wir sind also von Natur aus, könnte man sagen, gegen Gott und alles, was mit Gott zu tun hat, gerichtet. Und unser Trachten ist selbstsüchtig. Und wer sein Leben zum Guten ändern möchte, der muss erlauben, dass er auch seine Gedanken ändert. Denn die Sünde, sündiges Tun, das vernichtet uns, wenn wir die Sünde nicht vernichten. Sünde muss, so sagt die Bibel, also vom Prinzip her, wie ein Krebsgeschwür rausgeschnitten werden. Sonst wird es den Körper töten. Und ich möchte einige Zitate bringen vom Geist der Weissagung. Und ich nenne immer das Buch dazu. Aus dem Buch Besser Leben heißt es, wer böse Gedanken hegt und pflegt, bei dem regiert Sünde im Herzen. Erfahrungen Gesichte. Für Satan und seine Engel ist es ein leichtes, Gedanken zu übermitteln. Großer Kampf. Satan erfindet unzählige Pläne, um unsere Gedanken zu beschäftigen. Christus kommt bald. Wie wenige machen sich klar, dass es ihre Pflicht ist, ihre Gedanken und Fantasie unter Kontrolle zu halten. Und wenn wir bei den Gedanken sind, wodurch bekommen wir schlechte Gedanken? In den meisten Fällen. Ich denke, Fernsehen ist ein großer Punkt. Gut, ich kann natürlich auch christliche Sendungen mir anschauen, aber die sündige Natur neigt doch immer mehr, dass man sich andere Dinge anschaut. Computer, wenn ich richtig in einem Computerspiel drin ist, Internet und so weiter, das ist ja, die Schlechtheit wird ja immer mehr verbreitet weltweit dadurch. Es wird beschrieben, schlechte Worte, wenn ich denen zuhöre, führen zu schlechten Gedanken. Schlechter Umgang, schlechte Bücher, Unmäßigkeit. Und in Erfahrung Gesichte steht, unsere Gedanken sind zu viel gerichtet auf Vergnügungen und Kleidung. Das führt dann zu schlechten und unnützen Worten, zu leichtsinnigen Worten. Und Worte sind ein Spiegelbild der Gedanken. Dann in einem Buch, das heißt Gesundes Leben, steht, wegen verkehrtem Essen und Trinken untergraben Tausende und Abertausende ihre Gesundheit. Und nicht nur ihre Gesundheit wird ruiniert, sondern auch ihre Moral wird verdorben, weil krankhaftes Blut durch ihre Adern fließt. Überessen oder Unmäßigkeit hemmt den freien Fluss der Gedanken und Worte und ebenso jenes intensive Empfinden, das so wesentlich ist, um die Wahrheit den Herzen der Hörer einzuprägen. Ein sehr kraftvolles Zitat, wie ich meine. Und warum ist jetzt die Gesundheitsbotschaft wichtig? Dazu ein Text in den Sprüchen. Wir haben schon die Wichtigkeit der Gedanken beschrieben. Sprüche 23. Vers 7. Denn wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. Das heißt nicht anders, so wie man denkt, so ist man. Und Gott möchte in Vers 26, gleiches Kapitel, er möchte unser Herz haben, heißt es hier. Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Gott möchte unser Herz. Was ist das Herz in der Bibel? Das ist unser Gehirn. Er möchte, dass wir ihm unser Gehirn geben. Das Gehirn, also diese graue Masse da oben, meint Gott damit nicht. Das ist nur die Struktur. Aber die Funktion des Gehirns, den Verstand, das ist die Quelle des Lebens. Und ich habe es gestern schon angedeutet. Zu 80% besteht unser Gehirn aus Wasser. Das Gehirn benötigt 25% des Sauerstoffs vom ganzen Körper, damit es arbeiten kann. Es hat 100.000 Reaktionen in der Sekunde. 100.000. Das heißt, dass ihr mich sehen könnt, dass ihr könnt ja mal die Datenmenge auf dem Computer, wenn ihr nur ein Video so rundum dreht, ja, was da für eine Datenmenge ist, zusammenkommt. Und das kann ganz locker unser Gehirn, ganz locker. Ich kann gleichzeitig jetzt sprechen, ich kann euch sehen, ich kann fühlen, ich kann dieses Buch halten, kann denken, es ist ein Wunderwerk, das uns Gott gegeben hat. Und er sagt, gebt mir euer Gehirn, gebt mir euer Denken, lernt das richtige Denken. Aber das geht nur mit einem guten Gehirn. Und wie wird mein Gehirn versorgt? 3. Mose 17, 11, wer es nachlesen möchte, heißt es, des Leibes Leben ist im Blut. Wenn ihr irgendeinem Organ das Blut nehmt, wenn ihr den Arm abbindet, dann wird es absterben. Und mit dem, was wir essen, vor allen Dingen, auch natürlich ist wichtig, an die Luft gehen, Wasser zu trinken und so weiter, aber mit dem, was wir essen, vor allen Dingen, entscheiden wir, ob wir gutes oder schlechtes Blut haben. Weil das wird alles verstoffwechselt, wird ins Blut gezogen und je nachdem, was wir essen, gutes oder schlechtes. Die Gehirnzellen werden auch durch gutes Essen gut ernährt. Natürlich auch umgekehrt. Und das Gehirn ist das einzige Organ, mit dem Gott mit uns in Verbindung treten kann. Das ist das einzige Organ. Also die Gesundheitsbotschaft ist nicht in erster Linie da, um gesund zu bleiben, wobei das natürlich schön ist. Aber in erster Linie ist sie da, dass man Gott besser dienen kann, dass man mehr von ihm verstehen kann, dass man mehr weitergeben kann. Und genau so ist dieser Text auch gemeint, der in 1. Korinther Kapitel 10 steht, Vers 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Essen und Trinken wird hier spezifisch dargelegt. Alles zur Ehre Gottes, aber besonders auch Essen und Trinken. Und da gibt es ein Buch, auch wieder vom Geist der Weissagung, das heißt Bewusst Essen. Da möchte ich einige Paragraphen daraus lesen. Da heißt es, wir bekommen die Fülle des Geistes nicht, weil wir die Gesundheitsgrundsätze nicht einhalten. Befriedigung der unnatürlichen Esslust macht Vollkommenheit unmöglich. Was bedeutet jetzt Vollkommenheit? Die meisten denken, ja, dann sündige ich nicht mehr, bin ich sündlos. Aber nach der Bibel, die Vollkommenheit ist das, was ich erkannt habe, dass ich das auslebe. Wenn ich wenig erkannt habe, dass ich wenig auslebe, das sagt auch der Lukas, wem viel gegeben ist, von dem wird viel verlangt und umgekehrt. Man kann es auch mit einer Pflanze vergleichen. Wenn eine Pflanze, ein Samen eingepflanzt wurde und dann kommt langsam die Pflanze raus und ist nach 2 Wochen so hoch, ist diese Pflanze vollkommen? In dem Zeitpunkt schon, es geht nicht besser. Aber wenn sie nach 5 Monaten immer noch so hoch ist, dann ist sie nicht mehr vollkommen, hat sie nicht Schritt gehalten sozusagen. Und genauso ist es auch mit der Heiligung oder mit dem Glauben. Dann haben wir einen anderen Paragraphen. Da heißt es, Essen, Trinken und Kleidung hat Auswirkungen auf unser geistliches Wachstum. Wie wir essen und trinken, zeigt, ob wir von der Welt sind. Das Einhalten der Gesundheitsgrundsätze bewirkt die höchste Entfaltung von Körper, Seele und Geist. Sie fördert das irdische Glück und bereiten uns auf das zukünftige Leben vor. Sie fördert das irdische Glück und die höchste Entfaltung von Körper, Seele und Geist wird hier beschrieben. Zeugnisse für die Gemeinde, Band 2. Manchen Menschen will nicht einleuchten, dass Essen und Trinken zur Ehre Gottes geschehen soll. Die Befriedigung ihrer Esslust beeinträchtigt sie in allen Lebenslagen. Man spürt es in ihren Familien, in der Gemeinde, in der Gebetsversammlung und an dem Benehmen ihrer Kinder. Die Esslust ist zum Fluch ihres Lebens geworden. Es ist unmöglich, ihnen die Wahrheiten für diese letzten Tage verständlich zu machen. Durch Esslust wird es unmöglich, die Wahrheiten der letzten Tage zu verstehen. Wenn ich die Wahrheiten der letzten Tage nicht verstehe, ich sage es mal ganz hart, dann gehe ich verloren. Ich muss wissen, wie Gott mich leitet. Deswegen ist es da auch ein ernster Aufruf. Noch 2 Zitate. Viele werden die Gemeinde verlassen, weil sie in der Frage des Fleischessens nur halb bekehrt sind. Fleisch, Bohnen, Kaffee, Überessen macht uns unfähig, die Wahrheiten Gottes zu verstehen. Und schließlich noch ein Zitat aus einem Tempel des Heiligen Geistes. Wenn die Plagen Gottes über die Menschen kommen, wird euch klar werden, wie sinnvoll die Gesundheitsprinzipien sind und wie gut es ist, wenn man in allen Dingen maßvoll und ausgewogen lebt und auf Genussgifte verzichtet. Wenn die Plagen Gottes über die Menschen kommen, wird euch klar werden, steht hier. Bei den Plagen ist es zu spät. Da hat sich jeder entschieden. Da kann man nichts mehr rückgängig machen. Wenn die kommen, dann wird den meisten bewusst sein, oh, wir haben einen großen Fehler gemacht. Ich sage es nochmal, wir sind verloren. Und das, was ich euch jetzt vorgelesen habe, ihr könnt über den Geist der Weissagung denken, wie ihr wollt, aber nach meiner Ansicht und nach meinen Forschungen ist es derselbe Heilige Geist, der auch die Bibel inspiriert hat. Und gerade für die letzte Zeit sind es ganz wichtige Aussagen, über die wir nachdenken sollen. Und es wird auch beschrieben, dass die Gesundheitsbotschaft die rechte Hand der dritten Engelsbotschaft ist. Die dritte Engelsbotschaft heißt ja, Offenbarung 14, wer Babylon nicht verlässt, der wird die Plagen Gottes zu spüren bekommen. Aber wenn man immer sagt, die rechte Hand, man sagt ja, okay, die rechte Hand ist dazu da, um Leute zu begrüßen. Das ist ja auch richtig, dass die Leute erstmal die Gesundheitsbotschaft hören, sind sehr, sehr einfach ist die Botschaft, man kann sie verstehen und sie sagen dann, ja, das ist sehr vernünftig, wir sollen uns auch mal mit den geistlichen Dingen beschäftigen. Aber es ist nicht der einzige Grund, Leute sozusagen mit dem Evangelium bekannt zu machen, sondern für die, die in der Gemeinde sind, führt es zum rechten Denken über Gott und seine Lehren. Und wer richtig denkt, der kann auch Fehllehren, falsche Propheten, falsche Predigten erkennen. Und wer nicht richtig denkt, dem passiert das, was im 2. Thessaloniker 2 steht. Das ist ja auch so ein Endzeitkapitel. 2. Thessaloniker 2 und ich lese ab Vers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbar werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Hier steht nicht, weil sie die Wahrheit nicht angenommen haben, sondern die Liebe zur Wahrheit. Sie haben diese Wahrheit, die Gott ihnen geschenkt hat, nicht ausgelebt. Schlussfolgerung: Diese Gesundheitsbotschaft hilft uns im Vorangehen in der Heiligung und im Vorangehen in der Beziehung mit Gott. Und ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Warum die Gesundheitsbotschaft? In Jesaja 43 wird beschrieben, dass Jesus uns gemacht hat. Gleich Vers 1. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und gleich der Vers 7 dazu. Ein jeder, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Jesus hat uns geschaffen. Und warum? Hier steht, zu seiner Ehre. Und er hat sozusagen ein Patent auf uns. Dasselbe Gedanke ist in 1. Mose 1,26, wo steht, wir wurden zum Bilde Gottes gemacht. Ihm ähnlich. Ihm ähnlich. Wir sollten so denken wie er. Wir sollten sein Abbild ausstrahlen. Und interessant, das habe ich auch vor kurzem erst entdecken dürfen, in Kapitel 1. Mose 2, Vers 19, macht Gott einen Test, ob dieser Adam wirklich das Abbild von ihm ist. Und in 1. Mose 2, 19 steht, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, also Test, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Und es sind dann die einzelnen Tiere vorbeigekommen, und Adam nannte die Giraffe Giraffe, den Elefant Elefant und so weiter. Und Gott hat gesagt, so hätte ich ihn auch genannt. So hätte ich dieses Tier auch genannt. Also der Adam, der dachte und lebte letztendlich so, wie Jesus es auch tun würde an seiner Stelle. Und wir haben ja das Bild Gottes. Das heißt immer, wir sind zu seinem Bilde gemacht. Und Bild wird immer in Zusammenhang gebracht, wenn man die ganzen Bibeltexte studiert. Wer die haben möchte, kann dann später zu mir kommen, mit den Trachten unserer Gedanken. Letztendlich, unsere Gedanken führen dann zu einem Charakter. Und wir sollen ja, und wir werden aufgerufen im Philipper 2, Vers 5, dass wir die Gesinnung haben sollen, so wie der Herr Jesus. Wir sollen so denken, wie er. Gesinnung hat immer mit Denken zu tun. Und Jesus, wenn wir so leben wie er, war Jesus, wenn wir sein Leben anschauen, er war gesund. Man liest kein einziges Mal von einer Krankheit bei ihm. Und er machte einen wunderbaren Dienst für Gott. Und wir sollten so die Gesinnung haben, dass Gott durch uns leben kann. Wenn wir unser Beispiel, den Herrn Jesus in Matthäus 4 betrachten, da wird er ja massiv versucht vom Teufel. Ab Vers 2, da war Jesus in der Wüste und da wird dann berichtet, Matthäus 4, Vers 2, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Es wäre nach dieser Beschreibung eine Sünde gewesen, aus diesen Steinen Brot zu machen, weil Jesus ja nur diese Kraft in Anspruch nehmen sollte, die ein Mensch auch hat. Uns würde der Teufel nie so entgegentreten, weil er genau weiß, das können wir nicht. Aber wenn er das gemacht hätte, diese Esslust nicht widerstanden hätte, dann wäre der Erlösungsplan nicht möglich gewesen. Das heißt, Jesus ist uns auch hier ein Beispiel. Er hat immerhin 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen. Er hatte einen Riesenhunger. Und die erste Missachtung gegen die Esslust war ja bei Eva. Und deswegen haben die Menschen, das war die erste Sünde, die Menschen so viele Probleme, auch der Esslust zu widerstehen. Und Jesus hielt sich stets, er hat immer gesagt, es steht geschrieben, er hat sich stets an die Gebote des Himmels gehalten, auch die Gesundheitsgebote. Und er zeigte dadurch auch, dass es keine Entschuldigung für die Sünde gibt. Mit Gottes Kraft können wir jeder Versuchung standhalten. Jesus war hier auch ein Vorbild der Selbstbeherrschung. Und gerade die erste Versuchung, die Jesus hier erleiden musste, das zeigt uns, wie massiv diese Essluft auf den Menschen wirkt und dass Jesus sie überwunden hat. Und mit Jesus können wir sie auch überwinden. Also der Erlösungsplan ist, dass wir Gott erlauben, dass das Bild Gottes in den Menschen wiederhergestellt werden darf. Aber das geht nur mit unserer Zustimmung. Das Innere des Menschen soll wiederhergestellt werden. Der Charakter von Jesus soll in uns Gläubigen wieder sichtbar werden. Noch zum Abschluss der Gedanke, das wird auch vom Geist der Weisheit gesagt, die Gesundheitsbotschaft ist das heutige Manna. Und wir wissen aus dem Kapitel, das achte Kapitel im 5. Mose, dass Gott die Menschen damals durch das Manna geprüft hat, ob sie die Gebote halten. Und wir haben eine Situation im 4. Mose, da hat das Volk gemurrt. Sie haben dieses wunderbare Manna verschmäht. 4. Mose 11, Verse 4 bis 6. 4. Mose 11, Verse 4 bis 6. Das hergelaufene Gesindel oder Mischvolk, sagen andere Übersetzungen, aber das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern. Und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen und auch die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als Manna. Sie haben dieses Manna nicht mehr ertragen. Gott sagt, das ist das Himmelsbrot. Das ist das Beste, was er ihnen geben kann für ihre Gesundheit. Sie haben sich aber von ihrem Geschmack leiden lassen und wollten wieder auch im Essen nach Ägypten zurück. Letztendlich ist für mich die Frage, diese Predigt gilt nicht nur euch, die gilt auch mir. Für mich ist die Frage, welche Motivation treibt mich an? Möchte ich errettet werden? Möchte ich leben, um zu essen oder essen, um zu leben? Das ist eine wichtige Frage. Gott hat uns das Essen gegeben, er ist der Geber aller Dinge. Wir sollen auch essen, wir sollen auch Freude dabei haben, aber nicht übertreiben. Diese Unmäßigkeit ist ein großes Übel. Matthäus 6, 33, bekannter Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch der Rest zufallen. Matthäus 22 sagt noch, wir sollen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt lieben. Und auch unsere Mitmenschen dann natürlich. Und wir dürfen dann nicht erlauben, dass etwas zwischen uns und Gott kommt. Und Philipper 3, 19 sagt, der Paulus hat es damals zur Gemeinde in Philippi gesagt, euer Gott ist der Bauch. Das heißt, da ist was dazwischen gekommen. Sie haben eher dem Bauch gedient als Gott. Deswegen, unser Charakter ist ein Zusammenwirken aus Gedanken und Gefühlen. Welche Gedanken lasse ich zu? Gott und Satan werben um unsere Gedanken. Wir entscheiden, wem wir nachgeben. Der vorletzte Text, Lukas 16, wird ein Prinzip beschrieben. Vers 10. Lukas 16, Vers 10. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Im Geringen treu sein, in unseren Gedanken treu sein, sie vom Herrn übernehmen lassen, das führt zu guten Worten. Zuerst ist immer der Gedanke da, wenn ihr was macht. Das führt zu guten Worten, das führt zu guten Taten. Wenn ich die dann immer wieder mache, führt es zu guten Gewohnheiten. Die guten Gewohnheiten, wenn ich sie immer wieder mache, führt zu einem guten Charakter. Und das ist das Einzige, was wir mitnehmen werden in den Himmel. Wir können nichts mitnehmen, was wir haben, nur was wir sind. Und in Offenbarung 14 wird eine Gruppe beschrieben, die im Himmel bereits ist, also zu dieser Zeit, in der Voraussicht. Da geht es um die 144.000. Wenn man ihre Kennzeichen ansieht, dann sieht man, dass sie auf ihre Gedanken Acht hatten. Vers 1, Offenbarung 14, und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Da dahinter werden unsere Gedanken gemacht, unsere Entscheidungen, unser Charakter. Der Name vom Vater ist da drauf geschrieben, gebrannt worden. Vers 4, diese sind es, die sich mit Jungfrauen nicht befleckt haben, sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Sie haben, also ich möchte es mal zusammenfassen, sie sind nicht Fehllehren gefolgt. Sie sind in der Gemeinde Gottes, zur Gemeinde Gottes haben sie gehört, sind dem Lamm nachgefolgt, wohin es geht. Übrigens, es gibt eine, das sind ja die 144.000, es gibt eine Gegengruppe, die dem Tier nachfolgt, wohin es geht. Das sind die Jesuiten. Also da wird ein Kampf sein, ganz zum Schluss. Hier, diese Gruppe folgt dem Lamm nach, wohin es geht. Sie sind erkauft worden als Erstling und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden. Wenn da kein Betrug ist, sind in den Gedanken auch kein Betrug. Sie sind unsträflich vor Gott. Sie sind, man kann auch sagen, ohne Sünde vor Gott. Deswegen, lasst euch diese vollkommen reinen Gedanken schenken. Die Gesundheitsbotschaft erlöst uns nicht. Man wird nicht errettet, weil ich kein Fleisch mehr esse oder so. Aber sie hilft, sagt uns die Bibel und der Geist der Weissagung, oder sie trägt dazu bei, dass ich erlöst werden kann. Und sie wirkt auf unsere Gedanken, auf unsere Entscheidungen und auf unsere Charakterbildung. Ich wünsche mir, dass wir alle darüber nachdenken, dass ihr es nicht jetzt einfach beiseite schiebt und sagt, das ist vielleicht zu hart oder wer kann das hören, sondern Gott möchte, dass wir alle mit ihm mal errettet sind. Und er muss manchmal so hart reden und gerade, wie die Bibel beschreibt, zur Gemeinde Laodicea. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott es macht und nicht einfach sagt, es passt schon alles, wie es heute des Öfteren gemacht wird. Bitte denkt drüber nach, prüft es, was ihr jetzt gehört habt und wenn es richtig ist, dann übertragt es auch in euer Leben. Ihr werdet davon keinen Schaden haben. Gott helfe uns dabei. Amen.
Wir danken dir, Thilo, für diese wertvolle Botschaft. Wir durften Zeugen sein einer wichtigen Botschaft. Und es gab sehr, sehr viele Bibelverse, die mich persönlich zum Nachdenken gebracht haben und wahrscheinlich uns allen. Ich lade euch ein, dass wir zur Ehre Gottes das Lied 325 gemeinsam singen. Das Lied 325 und daraus die Strophe 1 bis 3 und die Strophe 6.
Wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir den Geist der Weissagung haben und dass du uns zum Glauben geführt hast und uns mit diesen zwei Quellen auch zum Ende bringen möchtest. Wir wissen, du möchtest, dass jeder einzelne Mensch hier auf Erden errettet wird. So wissen wir, dass du ein großes Opfer gebracht hast, dass der Herr Jesus hier auf die Erde gekommen ist und diese schreckliche Zeit hier erlebt hat, um uns die Möglichkeit zu geben, ewiges Leben zu bekommen. Aber uns auch die Möglichkeit zu geben, die Sünde nach und nach aus unserem Leben entfernen zu lassen. So schenke Gnade, dass du uns hilfst, dass alles Trennende zwischen dir und uns, dass das entfernt wird, dass wir das erlauben. Und dass du uns diesen Frieden, diese Freude und diese Freiheit ins Herz einpflanzen kannst. Schenke Gnade, dass dadurch dann auch, sei es mit Worte und unserem Ausleben, Menschen für dich gewonnen werden. Dass sie sehen, wie schön es ist, dein Christ zu sein. Bitte hilf, dass wir immer wieder durch deinen Heiligen Geist auf Dinge aufmerksam gemacht werden, die nicht in Ordnung sind, damit wir sie mit deiner Hilfe entfernen können. Schenke Gnade, dass wir immer mehr lernen, dir zur Ehre und zur Verherrlichung zu leben. Und lass jetzt alles unter deinem Willen geschehen. Wir dürfen es im Namen Jesu bitten. Amen. Amen.